Einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Wir sind in Römer 11. Letztes Mal sind wir da stehen geblieben. So ungewohnt, die letzte Reihe von den Lichtern fehlt, oder? Sieht ganz anders aus. Letztes Mal sind wir stehen geblieben bei diesem doch etwas für uns heutzutage weit hergeholten Thema vom Einpfropfen und Herausbrechen oder Herausschneiden. Das war in Kapitel 11 bis Vers 21. Damit sind wir allerdings noch nicht ganz fertig, also denkt euch da wieder rein in diese Geschichte. Ich lese einfach ab 22 erstmal. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst du auch herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Es geht hier um zwei Eigenschaften, die Gott beide hat. Ganz am Anfang, Güte und Strenge. Und Güte finden wir in der Bibel an ganz vielen Stellen. Dieses spezielle Wort für Strenge, oder man kann es auch übersetzen, Bestimmtheit oder Durchgreifen, finden wir nur an dieser einen Stelle. Habe ich im Kommentar gelesen, ich habe es nicht selber nachgeguckt. Hätte ich ja jedes einzelne Wort anschauen müssen. Diese Strenge heißt in dem Sinne, es wird Gericht geübt. Es ist gerade das Gegenteil von Gnade, was hier gemeint ist. Und die Güte hingegen spricht von Annahme und Gnade und all dem, was wir so an Gott lieben, an Jesus lieben. Es ist wichtig, die Güte, wie wir in Vers 23 sehen, ist immer noch stärker als die Strenge, auch wenn da beides so eigentlich nebeneinander genannt wird. Das sind beides Eigenschaften Gottes und Gott nimmt nicht eins wichtiger als das andere. Aber die Liebe bzw. Gnade oder Güte, wie es hier jetzt wörtlich heißt, ist immer noch stärker. Ja, sie werden wieder eingepfropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Es geht hier um das Volk Israel, immer noch, wie auch letztes Mal schon. Und ja, wir sehen hier einfach immer wieder, wir als Nicht-Israeliten, Nicht-Juden, sind einfach so gesegnet. Durch die Tatsache, dass Gott uns auch begnadigt hat, sozusagen. Dadurch, dass das Volk Israel zuerst aus dieser Gnade rausgefallen ist, war es für uns möglich, da überhaupt erst ranzukommen. Nicht, dass es irgendwie für Gott oder für irgendjemanden in seinem Umfeld eine Überraschung gewesen wäre. Ich denke, Gott hat das von Anfang an so geplant und gewollt. Aber ja, man muss sich das immer wieder klar machen. Das ist die Gelegenheit für uns gewesen. Sonst wäre das Volk Israel, wenn sie Jesus sofort angenommen hätten, wäre das Volk Israel sehr privilegiert gewesen und wir wären leer ausgegangen. Dieser neue Bund ist es. Und lass uns mal eine andere Stelle aufschlagen, 2. Korinther 3, wo Paulus das noch viel mehr beschreibt. Ein bisschen ausführlicher. Ich will da auch ein paar Verse lesen. Okay. 2. Korinther 3, Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Verherrlicht, doch denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Ziemlich kompliziert, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, darum geht es mir hier, die Hoffnung, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testamentes und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Denn aber, wenn es sich zum Herrn wendet, also Israel, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Es geht hier darum, dass es nicht durch Werke geht, sondern durch den Geist Gottes. Dann ein bisschen später, ab Vers 7 so ungefähr, das Gesetz war schon herrlich, aber wie wird es erst herrlich sein, oder beziehungsweise wie ist es erst herrlich, wenn es jetzt durch den Geist geschieht, der Dienst, die Anbetung. Und Israel versteht es im Moment nicht, aber Israel wird es verstehen. Israel wird sich zu Gott wenden. Und dann werden sie auch im neuen Bund angekommen sein, den wir jetzt schon haben. Und es ist eigentlich wie in Vers 12 von Römer Kapitel 11 angekündigt. Was stand da? Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Hatten wir letzte Woche. Es geht darum, ja, wir brauchen Israel nicht irgendwie als Konkurrenten zu sehen um die Gnade Gottes oder so. Es gibt da keine Hierarchie oder so. Israel ist das privilegierte Volk und wir sind nur in Anführungsstrichen die Heiden oder so. Jesus ist nicht parteiisch. Jesus hat da kein Problem, uns alle absolut gleich zu lieben und anzunehmen. Wir als Menschen kriegen das oft nicht hin, aber er ist imstande dazu. Und er kann Israel auch wieder einfropfen, in diesem Bild zu bleiben, und er wird es auch tun. Das ist seine Absicht. Und das wird in Offenbarung ganz deutlich, wie wir, ja, ich denke, wie wir schon in den letzten Wochen gelesen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Wochen es her ist. Die Juden werden sich bekehren. Die Juden werden erkennen, dass der Messias schon lange gekommen ist. Und es werden über 100.000 mindestens sich bekehren. 144.000, davon lesen wir in der Offenbarung. Aber es werden, glaube ich, noch viel, viel mehr sein, die das hören, was diese Evangelisten aus dem jüdischen Volk sagen und die auch daran glauben. Lass uns weiterlesen, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hinzugekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde, das ist doch das, was wir von Jesus empfangen. Und das wird das Volk Israel auch von Jesus empfangen. Gott im Alten Testament hatte das Opfer eingesetzt, um das Blut über die Schuld drüber zu decken. Aber ganz weg war die Schuld dadurch immer noch nicht. Durch Jesus ist es möglich. Das ist das perfekte Opfer. Durch Jesus ist es erst möglich, dass die Schuld wirklich beseitigt wird. Komplett weg. So als wäre es nie passiert. Und wie er hier in Vers 23 schreibt, nee, 25, das ist ein Geheimnis. Und mit Geheimnis, mit diesem griechischen Wort Mysterion, spielt er hier auf was an, was damals sehr begehrt war. Irgendwelche Geheimnisse zu wissen. Es gab damals irgendwelche Kulte, ich weiß nicht ganz genau, wie das funktionierte, ist eigentlich auch egal. Die haben ein paar große und ein paar kleine Geheimnisse gehabt und da wurde man nur eingeweiht, wenn man von so und so viel empfohlen wurde und was weiß ich. Also ähnlich vielleicht wie diese Logen heutzutage. Und diese Geheimnisse hier, die sollen die Römer erkennen. Damals waren, wie gesagt, alle ganz wild auf Geheimnisse. Das hier ist jetzt ein Geheimnis, was wirklich mal wert ist, erkannt zu werden. Und zwar wozu? Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Aha. Erstmal ein kleiner Dämpfer. Und dann kommt dieses Geheimnis. Die Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Es ist eigentlich so wie dieses Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Es gibt da eine bestimmte Anzahl von Plätzen in diesem Hochzeitsfeiersaal und da waren eigentlich diese eingeladenen Gäste vorgesehen, aber als dann die Diener rumgeschickt wurden, kamen die einfach nicht. Haben teilweise die Diener sogar angegriffen oder getötet oder heftigere Sachen noch. Also, sie kamen auf jeden Fall nicht. Da war jetzt der Vater des Bräutigams und hatte für seinen Sohn die Hochzeit ausgerichtet und er wollte, dass diese Plätze voll werden. Und dann hat er seine Diener losgeschickt und hat gesagt, hier holt die Leute ran, dass die Butze voll wird. Jeder Platz soll besetzt sein, bis zum allerletzten. Und so ist es dann passiert mit allen Leuten, die die Diener gefunden haben. Wie auch immer die aussahen. Sie kamen dann hin, kriegten ihr Hochzeitsgewand, bis auf einen, könnt ihr nachlesen, wenn ihr mögt. Dieser eine wollte halt nicht irgendwie. Hört euch die Predigt von Sonntag immer zu. Die anderen wollten nicht kommen und dann sollte bis zum letzten Platz aber trotzdem alles aufgefüllt werden. Und so ist es hier, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Es gibt offenbar so eine Zahl, die Vollzahl. Gott kennt die Zahl, wir kennen sie nicht. Und ja, wenn der Allerletzte von den Heiden sich bekehrt hat, wenn der Allerletzte zu dieser Vollzahl dazugekommen ist, dann kommen die Juden auch wieder dran. Sie sind nicht weggeschmissen oder beiseite gelegt für immer, sondern sie sind nur, wenn man sich das so vorstellt, in der Schlange hinten angestellt worden. Sie mussten eine Ehrenrunde drehen sozusagen. Und wenn Israel dann zu Gott umkehrt, was tut dann Gott? Vers 26, ganz Israel wird gerettet. Ganz Israel. Ist das nicht eine coole Zusage? Und da brauchen wir überhaupt nicht neidisch zu sein, wir sind auch gerettet. Wir brauchen uns nur zu Jesus wenden, schon sind wir gerettet. Aber Israel wird ganz gerettet. Es ist immer noch Gottes Volk. Das fasziniert mich so. Gott im Alten Testament hat so viele Probleme mit dem Volk Israel. So viele Irrwege ist das Volk Israel gegangen und immer wieder ist es weggelaufen und anderen Göttern nachgelaufen. Aber Gott lässt sie nicht los. Gott ist immer noch da und er hat dieses Volk ausgewählt aus allen Völkern der Welt und hat gesagt, das ist mein Volk. Daran hält er fest. Und Gott will Israel wieder sammeln und bewahren. Lass uns dazu mal die ganz uralte Prophezeiung, also uralt nicht, aber ziemlich alte Prophezeiung in Hesekiel lesen. Hesekiel 39. Hesekiel 39, ab 23. Und die Nationen werden erkennen, dass das Haus Israel um seiner Schuld willen gefangen weggezogen ist, weil sie treulos an mir handelten und mein Angesicht vor ihnen verborgen und sie in die Hand ihrer Bedränger gegeben habe, sodass sie allesamt durchs Schwert gefallen sind. Nach ihrer Unreinheit und nach ihrem Verbrechen habe ich mit ihnen gehandelt und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Darum, so spricht der Herr, Herr, jetzt wende ich das Geschick Jakobs und erbarme mich über das ganze Haus Israel und eifere für meinen heiligen Namen. Und sie werden ihre Schmach tragen und all ihre Untreue, mit der sie treulos an mir gehandelt haben, wenn sie in ihrem Land sicher wohnen und niemand sie aufschreckt, wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht habe und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt habe und mich so an ihnen als heilig erweise, vor den Augen der vielen Nationen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Da ich sie zwar gefangen zu den Nationen weggeführt habe, sie aber wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort zurücklasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, Herr. Der Grund dieser Wegführung wird ganz klar benannt. Da wird nicht schön geredet oder übergangen. Es ist die Untreue. Es ist die Sünde. Und das ist auch unser Problem. Wir als Heiden sind auch Gott untreu gewesen. Wir kannten Gott nicht. Wir waren nicht in dieser Situation des Volkes Israel, dass wir wussten, was Gott wollte und es nicht getan haben, sondern wir wussten es nicht und haben es trotzdem auch nicht getan, natürlich. Das liegt einfach in unserer Natur. Wir sind, ja, seit Adam und Eva sind wir in Rebellion. Und selbst wenn wir es gewusst hätten, hätten wir es, glaube ich, nicht getan. Bin ich mir ziemlich sicher. Gott sagt aber hier in diesem Abschnitt in Hesekiel 39 ganz klar, er hat sich aus Gnade erbarmt. Und er wird diese Schuld richten. Er steht hier, sie werden ihre Schuld und ihre Untreue tragen, Vers 26, aber sie kommen wieder zurück in das Land, in das verheißene Land. Und es geht hier um ganz Israel. Also die Gnade ist es hier, die entscheidend ist. So, wenn wir jetzt wieder zurück zu Römer zurückkehren, dann kommt hier eine sehr gute Stelle, finde ich. Paulus, dieser nüchterne Theoretiker, dieser hochgestochene Theologe, er kann es irgendwie nicht mehr halten, sozusagen. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl, aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er kann es irgendwie nicht lassen, hier in Anbetung auszubrechen. Dieser normalerweise etwas nüchterne Mensch. Und er drückt hier Staunen aus und Ehrfurcht. Welche Tiefe des Reichtums. Also das ist jetzt nicht so, wie wenn wir heutzutage, von der Wortwahl her, wenn wir heutzutage uns in Staunen ergehen würden. Aber es drückt dasselbe aus. Gott ist so weise und hat sich das alles so gut ausgedacht. Das hätten wir uns niemals so ausdenken können. Wir hätten niemals das alles so wunderbar planen können. Und er offenbart auch noch seine Geheimnisse. Er sagt nicht, das mache ich und keiner kriegt es mit, sondern er sagt es. Er macht es bekannt. Es ist kein Geheimnis mehr, weil er es sagt. Und dann kommt am Ende dieser philosophische Ausspruch. Aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Mit anderen Worten, er ist einerseits die Quelle oder der Urheber und andererseits auch der Erhalter durch ihn und auch das Ziel und zu ihm hin. Und ja, er ist das alles für uns, für unser Leben. Es ist nicht irgendwas Theoretisches, was Paulus hier sagt, auch wenn es so ein bisschen so hochgestochen klingt. Es ist eine Wahrheit. Gott ist das wirklich. Gott ist unsere Quelle. Er hat uns erschaffen. Und er hat uns mit dem Ziel erschaffen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben sollen. Und es ist nicht ja, aus uns selbst, sondern durch ihn, dass wir überhaupt den nächsten Atemzug überhaupt erleben hier. Er schenkt uns, ja, ich habe mal gelesen in einem auch etwas theoretischen Buch, weiß aber nicht mehr in welchem, dass die Naturgesetze von sich aus her keine zwingende Notwendigkeit sind. Wenn Gott nicht die Naturgesetze in Kraft halten würde, dann würde hier alles zu, was weiß ich, zerfallen, Quanten oder was auch immer. Nur durch Gottes Kraft halten die Atome überhaupt zusammen und die Moleküle und alles darum herum, darüber. Und Paulus staunt hier einfach darüber. Das klingt so ein bisschen wie das Ende vom Buch Hiob. Da ist diese Passage, wo Hiob staunt über Gott, sogar noch ein bisschen länger. Könnt ihr mal lesen, wenn ihr Lust habt. Und auf dieses Staunen folgt, weil Paulus im Vertrauen lebt, im Vertrauen auf Gott, folgt da kein Zweifel. Kann das wirklich wahr sein? Was ist, wenn das nicht so ist? Was ist, wenn das irgendwann mal anders sein wird? Sondern es folgt der Glaube. Und er vertraut Gott immer noch mehr. Im Urtext stehen zwar keine Kapitel, aber hier steht jetzt eine dicke, fette 12. Damit beginnt einerseits ein neuer Abschnitt, aber andererseits auch wiederum nicht. Es war ursprünglich kein 12. Kapitel in diesem Brief. Da standen keine Nummern. Das war ein Brief. Und wir schreiben, wenn wir uns die Arbeit machen heutzutage noch und keine E-Mail, sondern einen wirklichen Brief schreiben, da auch keine Nummern rein. Das geht hier nur darum, dass wir besser auf diese Verse verweisen können, dass wir uns das besser merken können. Das ist nur ein Hilfsmittel. Der Gedanke hier geht aber weiter, auch wenn so ein bisschen Umschwung kommt. Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ganz am Anfang, diese Leiber, ist auch so ein schönes biblisches Wort, das bedeutet nichts anderes als den ganzen Menschen. Der Leib ist das, was man sehen, was man anfassen kann, das, was hier durch die Gegend wandert. Und das meint in diesem Fall hier den ganzen Menschen. Nicht nur die Seele, wie es manche interpretieren wollten damals und auch immer noch wollen vielleicht, sondern alles. Alles das, was zusammengehört. Gott hat es zusammen geschaffen. Leib, Seele und den Geist. Und all das zusammen macht uns aus. Und all das zusammen sollen wir darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und eben nicht nur die Seele. Wenn man das ein bisschen umdefiniert und entgegen diesem hier nur die Seele als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sehen will, dann ist man fein raus. Dann kann man sich nämlich zurücklehnen und sagen, ja, in meiner Seele bin ich ja Gott treu geblieben. Auch wenn ich hier gesündigt habe ohne Ende, das ist nur Körper. Das war ja nicht meine Seele. Meine Seele war dabei völlig unbeteiligt. Ja, so verrückt ist es wirklich, wie es jetzt sich anhört. Das geht nicht, das kann man nicht voneinander trennen. Das ist ein Mensch. Auch wenn es verschiedene Sachen sind, die, also Komponenten, die zusammengehören, man kann die nicht trennen. Auch wenn man sie einzeln benennen kann. Man kann sie doch nicht auseinander definieren. Und der ganze Mensch ist für Gott, wenn man sich für ihn entscheidet. Und nicht nur die Seele, sondern auch der Leib. Und man kann das, dieser Vergleich ist mir ja ziemlich leicht gefallen, vielleicht mit einem Computer vergleichen. Die Hardware ist der Körper. Das Teil, was da steht. Und die Software, die darauf laufenden Programme, das ist die Seele. Daher kommen die Instruktionen. Was soll die Hardware jetzt machen? Der Computer kann nicht nach rechts oder links laufen. Wir können das aber. Wir können uns entscheiden. Wir sagen mit unserem Verstand, mit unserer Seele auch, wir wollen jetzt das machen oder wir wollen dies machen. Und ja, wenn der Computer, um im Vergleich zu bleiben, in einem Raum steht, wo 35 Grad Wärme ist und 95% Luftfeuchtigkeit, dann geht die Hardware kaputt. Ganz eindeutig. Das dauert nicht allzu lange. Die Software dagegen kann nicht kaputt gehen. Aber die Software wird nicht das, also die Seele in dem Fall, ist vielleicht besser, diese Worte zu gebrauchen, die Seele wird nicht absichtlich den Körper kaputt machen. Das ist doch völlig widersinnig. Die Seele existiert im Körper. Und das gehört zusammen. Und wie viel Zeit verbringen wir damit, unseren Körper zu pflegen? Jeden Morgen, wenn wir in den Spiegel gucken. Wir müssen immer wieder dran denken. Wir müssen immer wieder unseren Körper, das, was uns ja, hier in der physischen Welt ausmacht, immer wieder pflegen. Und das Ganze soll jetzt ein lebendiges Opfer sein. Im Alten Testament wurden ganz viele Tiere geopfert. Und hier soll man sich jetzt als ganzer Mensch opfern. Den Leib darstellen als ein lebendiges Opfer. So ein bisschen vom Gedanken her, wie die Sache, die dann zum Glück nicht stattfinden musste, aber eigentlich auch wiederum ganz anders. Das ist ja kein Opfer, wo jemand getötet wird, sondern es ist ein Opfer, durch das Gott verherrlicht wird. Es gab auch im Alten Testament diese Hebopfer. Da wurden, ich glaube, Brote waren es oder so, ich weiß es nicht mehr genau, wurden einfach hochgehoben, Gott geweiht, und dann wurden sie gegessen, ganz normal, wie jedes andere Brot auch. Aber es war, um Gott zu verherrlichen, um Gott zu sagen, das hier ist von dir. Das haben wir nicht aus uns selbst irgendwie, wir sind nicht so tolle Ackerbauern, wir haben das nicht durch ein geschicktes Bewässerungssystem hier erreicht, dass dieses Korn so gut gewachsen ist, du hast uns das geschenkt. Und ja, dieses heilige Opfer, was es auch sein soll. Heilig bedeutet abgesondert oder besonders, geweiht. Es kann sogar rein bedeuten, in verschiedenen Zusammenhängen jeweils was anderes eigentlich. Aber wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das Opfer Gott wohlgefällig. Und die Begründung von Paulus, warum wir das überhaupt machen sollen, finde ich so stark. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Hier in diesem Nebensatz. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Vernünftig. Das ist das einzig Vernünftige, was wir machen können. Im Gottesdienst muss es auch vernünftig zugehen. Man muss da mit dem Verstand hinterherkommen. Es ist nicht nur Verstand. Versteht mich da richtig. Aber wenn es völlig unlogisch ist, dann ist es kein Gottesdienst. Dann ist es kein vernünftiger Gottesdienst, wie das hier heißt. Das Evangelium ist an sich völlig vernünftig. Das Problem ist da, unsere Schuld. Gott ist gerecht. Gott kann unsere Schuld nicht einfach übersehen. Also, was macht Gott? Völlig logisch. Er muss einen finden, der für diese Schuld bezahlt. Das ist Jesus. Dann ist unsere Schuld erst bezahlt. Dann können wir ohne unsere Schuld zu Gott kommen und die Beziehung ist wiederhergestellt. Das ist völlig logisch. Und sogar wenn man nur ganz egoistisch auf Kosten und Nutzen guckt, ist das Evangelium völlig logisch, völlig vernünftig. Es ist vernünftig, Christ zu sein. Nur wenn man ganz egoistisch sagt, was kriege ich denn davon? Was kostet es und was bringt es? Vergleich das mal. Und selbst auch dieses bisschen reduziert, ist es noch vernünftig. Und die Antwort auf dieses vernünftige Evangelium soll genauso vernünftig sein. Nämlich dementsprechend dieser vernünftige Gottesdienst. Das heißt, alles für Jesus zu geben. Nur das kann die reine Antwort sein. Das ist die Antwort, die ja, vernünftig ist, auf Jesus Opfer zu geben. Ich habe in einem guten Buch von Floyd McClung, das heißt Basic Discipleship, gelesen. Das fand ich so gut und auch sehr passend hierfür. Wenn man alle Bereiche des Lebens Gott regieren lässt und nur eine einzige Ausnahme macht, dann ist es so, als wenn du überhaupt keinen Bereich deines Lebens Gott regieren lassen würdest, weil du sagst immer noch, das ist alles meins und ich gebe dir einen Teil davon. Aber das ist genau die falsche Haltung. Wenn ich in meinem Leben sagen möchte, was Gott darf und was nicht, Oder wenn ich auch nur sage, ja, zeig mir mal deinen Willen, ich möchte dann entscheiden, ob ich ihn tue. Dieses Herangehen, dieser Gedanke ist eigentlich schon grundfalsch. Das ist nicht vernünftig. Wenn man sich überlegt, rein logisch, er hat mich erschaffen, er ist allwissend, er ist allmächtig und er liebt mich total. Also er kann alles tun, was gut für mich ist und er will es auch alles tun, was gut für mich ist. Ihm dann zu sagen, nee, das will ich aber nicht, dass du das für mich tust, das ist unvernünftig. Und das Resultat von dieser vernünftigen Überlegung, ich lasse das Wort jetzt sein gleich, das Resultat kann eigentlich nur sein, er kann alles haben. Er kann mein ganzes Leben haben. Er kann alle Bereiche meines Lebens regieren. Ich muss da nicht reinfuschen. Er kann sowieso viel besser. Und wie ermahnt uns jetzt Paulus hier? Das finde ich auch so gut. Durch die Erbarmung Gottes nämlich. Er ist nicht von oben herab hier gekommen. Er weiß, wo er herkommt. Er weiß, dass er eigentlich völlig auf dem falschen Weg war damals. Dass er auf dem Weg nach Damaskus einmal vom Blitz getroffen werden musste, um umzukehren. Diese Geschichte ist so faszinierend. Er konnte 3 Tage nicht sehen. Er war blind, so wie er vorher blind war. Und das machte es ihm klar. Gott hat sich über ihn erbarmt und das weiß er auch sehr genau. Und er sagt hier, durch die Erbarmung Gottes ermahnt er sie. Und wir sollen anders sein, wie es in Vers 2 steht. Nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Wir sollen verwandelt werden. Normalerweise beim Wort verwandeln denke ich immer an so einen Zauberer und irgendwelche Tricks mit irgendwelchen Tüchern, wo hinter dem Tuch dann irgendwas verwandelt wird. Dann ist plötzlich da eine Rose, wo vorher ein Kaninchen war oder was auch immer. Diese Verwandlung ist aber nicht gemeint. Es ist eine Verwandlung gemeint, die von Gott passiert. Das hat nichts mit Zauberei zu tun. Oder auch mit Illusionismus. Und das ist entgegen dem, was normalerweise in der Welt so abgeht. In der Welt ist es nicht cool, anders zu sein. In der Welt ist es gut, genauso zu sein wie alle anderen. Genau das Gleiche zu machen wie alle anderen und nicht aufzufallen. Dann ist man gut drauf. Und dann ist man akzeptiert. Wenn man aber ein bisschen anders ist, und sei es auch nur in einer ganz kleinen Sache, dann wird man gleich komisch angeguckt. Wie, du magst die Musik von Bushido nicht? Bist du denn drauf? Ist doch voll cool. Das Beispiel betrifft euch bestimmt alle, oder? Ja, das, was in der Welt angesagt ist, wenn wir das nicht mitmachen oder mittragen wollen, dann sind wir anders. Und genauso geistlich gesehen wie, du glaubst an Jesus? Dieses Märchen? In der Frage steckt schon drin, du hast doch schon einen Knall. Allein nur das zu sagen und es dann auch noch zu glauben, das ist ja wohl Blödsinn. Aber genau das ist es nicht, wie ich eben gesagt habe, ist ganz vernünftig. Und wenn die Leute es nicht verstehen, dann wollen sie es nicht verstehen. Wenn sie es erklärt kriegen und sagen Nein dazu, dann ist das ihre Antwort. Und da können und müssen wir auch nichts dran machen. Jesus macht das. Aber dazu müssen die Leute offen sein. Jeder Einzelne muss ehrlich sein. Es ist kein Beweis möglich, kein Beweis Gottes. Aber wir können ja ein Zeichen sein. Kein Beweis, aber ein Zeichen. Ein ziemlich deutlicher Wegweiser auf Gott hin. Wenn wir anders sind in dieser Welt. Wenn wir uns verwandeln lassen. Durch die Erneuerung des Sinnes, wie er hier schreibt. Dass wir prüfen mögen, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen es prüfen. Und das geht erst so richtig durch die Erneuerung dieses Sinnes, wie es hier steht. Vorher können wir vielleicht in der Bibel nachlesen, was da alles so drin ist, aber das sind nur Buchstaben. Wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, umgekehrt sind und gesagt haben, Jesus, ich mache ganze Sache mit dir, dann kommen diese Buchstaben zum Leben. Dann ist das, was wir vorher gelesen haben, plötzlich lebendig und spricht zu uns, trifft uns Und prüfen ist ja schon wieder so was Nüchternes und Vernünftiges. Das ist echt furchtbar hier. Aber das machen wir doch alle, seien wir ehrlich. Wenn wir irgendwo sind und was einkaufen wollen, dann prüfen wir erstmal. Diese Hose kostet hier 50 Euro. Will ich 50 Euro für diese Hose ausgeben? Erstmal gucken, wie sind die Nähte? Passt die überhaupt? Steht zwar die richtige Größe drauf, aber naja, mal gucken. Müssen wir erstmal prüfen. Und ja, was gibt hier Paulus schon mal? Einen Kurzabriss nämlich. Was wir prüfen sollen, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ist ja langweilig. Er gibt uns das, was wir erst rausfinden sollen, gleich schon hier als Antwort. Aber wir sollen es immerhin noch weiter prüfen. Wir sollen nicht aufhören, da danach zu forschen. Der Wille Gottes ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das ist eine sehr häufige Frage. Also ich habe mir die Frage auf jeden Fall sehr dringlich und für mich als wichtig gestellt. Wie finde ich den Willen Gottes für mein Leben? Ganz konkret. Was will Gott, was ich machen soll? Soll ich Theologie studieren? Soll ich nach Mallorca in die Bibelschule gehen? Würde ich gerne. manchmal warten wir auf so ein großes Zeichen, den Finger vom Himmel, der zeigt, hier, den sollst du ansprechen, der wird sich gleich bekehren. Oder diesen Job sollst du ergreifen. Oder denjenigen sollst du heiraten. Manchmal ist es so. Manchmal spricht Gott zu uns durch Visionen und übernatürliches Eingreifen, aber manchmal auch nicht. Und ich habe erlebt, dass es eigentlich häufiger ist, dass er nicht durch Wunder spricht, als dass er es tut. Die Voraussetzung, dass er zu uns spricht, ist aber, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich immer, dass wir bereit sind, das, was er zu uns sagt, auch zu tun. Wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, was er möchte, und wie wir vorhin gesehen haben, das ist eigentlich nur das Allerbeste, was er will für uns, dann braucht er es uns ja auch gar nicht sagen. Im Prinzip. Also warum fragen wir denn überhaupt? Nur aus Interesse? Akademisches Interesse zählt vor Gott nicht. Und wenn wir es erstmal hören wollen und dann abwägen, dann machen wir auch schon wieder einen Handel mit Gott. Darauf lässt sich Gott nicht ein. Aber manchmal ist es auch so, ich habe mir das Stichwort fortwährende Offenbarung aufgeschrieben. Das finde ich jetzt nicht mehr ganz so passend, wenn ich es nochmal lese. Aber ja, ich erfahre das manchmal so, dass Gott mich, ohne dass ich es merke, durchs Leben führt. Dass er hier Türen aufmacht, irgendwas passt gerade oder jemand ruft mich an, hier willst du nicht oder kennst du schon oder hast du noch nicht gehört. Und manchmal macht er auch Türen zu und dann funktionieren Sachen nicht, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Irgendwelche Termine, die ich mir gemacht hatte, werden plötzlich abgesagt. Und das ist auch eine Art Willen Gottes. Eine Art, wie ich, wenn ich mit meinem Herzen offen bin, auf Gott zu hören, wenn ich mit meinem Herzen nach Gott frage, wie ich ihn erleben kann, wie ich sein Wort ja an mich persönlich auch erleben kann. Und es gibt immer dieses schöne Bild von Jesus auf dem Thron. Jesus auf dem Thron in meinem Herzen. Auch in diesem Buch von Floyd McClung, Basic Discipleship, ist auch dieses Bild beschrieben. In meinem Herzen ist ein Thron und ein Kreuz. Und wenn ich auf dem Thron sitze, dann ist Jesus am Kreuz, dann ist er tot für mich. Wenn ich aber runtergehe vom Thron und mich selbst, mein Fleisch kreuzigen lasse von Jesus, dann ist Jesus auf dem Thron. Nur dann kann er dahin, weil ich ihn nicht mehr besetze. Wenn ich ihm alle Lebensbereiche untergeordnet habe, dann gehe ich durchs Leben und merke vielleicht erst später, dass Gott mich da durchgeführt hat. Vielleicht durch ganz banale Dinge, durch ganz natürliche Sachen, gar keine übernatürlichen Wunder oder so, wo man dann sagen könnte, darüber kann ich später groß Zeugnis geben. Ganz normale, vernünftige Sachen. Okay, ich hatte gesagt, ich lasse das Wort. Ich sollte mich dran halten. Ja, das finde ich so wichtig hier. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht weiter, sondern das, was ich letztes Mal überzogen habe, sind wir dieses Mal zu früh fertig. Ist auch in Ordnung, denke ich. Lass uns noch zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du Jesus gesendet hast, dass du ihn für unsere Schuld hast sterben lassen. Danke, Jesus, dass du das auf dich genommen hast, dass du dich geopfert hast in deiner Liebe und in deiner Selbstlosigkeit für uns, dafür, dass wir Leben haben dürfen, Leben im Überfluss. Danke dafür, dass du uns auch immer wieder zeigst, gerade in deinem Wort, dass ja, so viele wunderbare Zusagen nicht nur für das Volk Israel, aber auch für uns gelten. Danke dir dafür, Herr, dass du dein Volk nicht im Stich lässt, dass du, was du zugesagt hast, dass du es auch hältst. Und wir danken dir, dass das nicht nur für Israel gilt, sondern auch für uns heute. Danke dir für deine Liebe und dein Erbarmen immer wieder. Wir bitten dich, dass du uns weiterführst, Herr. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und wir wollen dir nichts vorenthalten. Bitte segne du uns. Amen.